es hat auch lange genug gedauert.
Ja, ne? War das.
Okay. Hast du was zu trinken?
Dice.
Dice.
Dice. Was hast du denn da?
Pilleken. Weil er dem Angebot war.
Aha. Prost.
Prost.
Jetzt, wo wir keine Technikprobleme haben, wird's langweilig, wa?
Kann mich gar nicht aufregen.
Na, was ist denn hier jetzt los? Jetzt ist es voll entspannt.
Okay. Ja, wollen wir loslegen?
Ja.
Warst du, oder bist du schon am Drücken?
Ich hab's schon angemacht.
Ja, ach so, ja dann.
Okay. Ja, herzlich dann. Willkommen bei der Bürgermeister-Team.
Ja, herzlich willkommen. Wir
Staffel
sind wieder da.
Jetzt, wo auch endlich, nein, nicht endlich, ich würde nicht sagen endlich, du sagst eventuell endlich, aber jetzt, wo die Tage etwas frischer werden und man sich auch nochmal wieder hinsetzen kann mit einem Tee und was ist mit Tee und einem Podcast, haben wir gedacht, wir legen wieder los.
Ja, geht ja auch langsam mal wieder Zeit, dass ihr mal wieder ein paar Neuigkeiten kriegt von uns.
Genau, und dass die Teddybär-Stimme wieder on the air ist.
Teddybär.
Die Leute schalten nicht wegen mir ein, Papa, die schalten an wegen deiner beruhigenden Stimme.
In beunruhigenden Zeiten ist es natürlich schon gut, wenn man mal zumindest eine beruhigende Stimme hört. So, du bist dran.
Ja, Ding ist, das Ding ist, dass das Ding ist. Ja? Nein, das Ding ist, dass wir ja überlegt hatten, letzte Staffel haben wir uns so ein bisschen durch die Jahrzehnte gespielt vom letzten Jahrhundert. Und jetzt hatten wir überlegt, dieses Mal machen wir so Freischnauze.
Mal gucken, ob das funktioniert.
Ja, das Ding ist, dass ich Schwierigkeiten damit habe, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, weil ich es ja gewohnt bin, wenn ich performe, in Anführungsstrichen, das mache ich ja in meinem Job auch, dann muss ich wenigstens einen Ansatz einer Idee haben, worauf es hinausläuft. Egal wie geübt, trainiert, sonstiges, ich muss immer irgendwie so ein leicht wissen, was ein roter Faden ist. Und jetzt habe ich mir für heute einen leicht roten Faden überlegt, wenn du das erlaubst.
Okay, jetzt bin ich ja neugierig.
Und zwar habe ich überlegt, ob wir mit unserer ersten Folge dieser zweiten Staffel mehr oder weniger an unsere Anfänge zurückgehen und uns einmal über das unterhalten, was wir ja als Grundlage unseres Podcasts auch genommen haben, und zwar, dass wir zwei Personen aus unterschiedlichen Generationen sind.
Ja.
Und deswegen habe ich mal nachgeguckt, was für Vorurteile es gegenüber Babyboomern gibt.
Oha.
Und hat überlegt, ob ich mich mit dir mal darüber unterhalte, was du dazu sagen möchtest.
Also nach den ganzen Diskussionen der letzten 2-3 Wochen, also bin ich mal gespannt, was du da jetzt ausgegraben hast.
Naja, ausgegraben. Also ich habe so eine Google-Suche gemacht. Ich habe jetzt nicht die tiefste Recherche der Welt unternommen, ne?
Ja, weil jetzt wird's spannend, weil ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich jetzt hingesetzt und habe gesagt, mal gucken, was passiert. Also.
Das habe ich mir halt gedacht. Aber was meintest du denn mit der Diskussion der letzten 2-3 Wochen?
Ja, da ging es ja auch um die Boomer-Generation. Schließlich sind wir Boomer und Babyboomer schuld an sämtlichen Krisen, die es zurzeit gibt, laut DWI-Präsidenten.
Ja.
Und da gibt's aber ich will jetzt erstmal hören, wie dein roter Faden aussieht, bevor ich mich hier echauffiere.
Nein, also was meinst du denn genau mit von wegen, ihr seid alle an einem schuld? Dann erzähl doch mal ein bisschen über die Nachrichten, die jetzt gerade aktuell waren.
Ja, immer vorausgesetzt, es ist jetzt noch so wie in meinem Kopf, wie ich die jetzt wiedergebe. Also, der gute Präsident des DWI, ein gewisser Herr Fratscher.
Fratscher heißt der?
Ja, tatsächlich. Der hat also ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch, oder ich sag's mal anders, so ist das jedenfalls bei mir angekommen, ein Buch muss ja auch ein bisschen promotet werden, ne?
Ja.
Muss ein bisschen unter die Leute. So, und dann ist er da wohl, das ist jetzt meine Interpretation, irgendwann mal so ein bisschen interviewt worden. Und dann hat er einige Dinge rausgehauen, die mir persönlich gewaltig gegen den Strich gehen. Und zwar, die Babyboomer-Generation hat in den letzten 35 Jahren viel zu wenig für den Generationenvertrag getan.
Für den Generationenvertrag?
Ja, es geht jetzt in Richtung Rente.
Ja.
Also, da war als erstes war mal der Vorschlag von ihm, dass die meine Generation ein verpflichtendes soziales Ja abliefern soll.
Ja, das habe ich in den Nachrichten gesehen.
Fand ich schon mal spannend, den Vorschlag. So. Und um jetzt auf das erste wieder zurückzukommen, also wir haben zu wenig Kinder in die Welt gesetzt.
Ja.
Wir haben den Generationenvertrag gebrochen. Ich wusste gar nicht, dass ich einen hatte.
Ja, hast nichts unterschrieben, ne?
Ich habe weder etwas unterschrieben noch sonst etwas. Und überhaupt ist dadurch unser Verhalten seiner Meinung nach die Rentenkrise und die Milliardenlücken und die Pflege und was weiß ich alles dermaßen in Schwierigkeiten geraten, weil wir zu wenig Kinder gezeugt haben und wir unser Verhalten dem politischen Rahmen angepasst haben. Das hätten wir nicht tun dürfen. Wir hätten überlegen müssen. Wir hätten überlegen müssen, dass folgende Generationen darauf angewiesen sind, dass wir genügend Kinder in die Welt setzen, damit dieses Rentensystem funktioniert. Hm. Zur Erklärung.
Ja.
1957 haben die ersten klugen Leute Konrad Adenauer darauf aufmerksam gemacht, dass bei Einführung dieses Systems, so wie es auch heute noch existiert,
ja,
die Beitragszahler und die Empfänger von der Anzahl her gleich bleiben müssen.
Mhm.
Wenn sie das nicht sind, wird es schwierig.
Ja.
Weil dann kommt diese Balance aus dem Gleichgewicht, wir kriegen ein Ungleichgewicht und es entstehen Krisen. So, Punkt. Das ist jetzt zur Erklärung. Die Antwort von Adenauer war für die Zeit, schätze ich mal, durchaus nachvollziehbar, weil er hat darauf geantwortet, ist schon alles gut, Kinder werden immer bekommen. Es kommen immer wieder Kinder.
Hm.
Und damit war er fertig mit der ganzen Geschichte.
Hm.
So, jetzt geht's weiter. Weil wir jetzt ja gerade auch schon bei der Geschichte waren mit den Generationen. Anfang der 60er wurde die Antibabypille in Deutschland zugelassen.
Ja.
Alle Leute, die ein bisschen rechnen konnten, haben natürlich dann gesagt, okay, Antibabypille, ein Kind ist ja leichter zu handeln als zwei oder drei. Wohlgemerkt, wir haben ja in früheren Geschichten schon gesagt oder in früheren Folgen gesagt, wir haben fünf.
Ja.
So, das heißt also, ich habe oder wir haben schon mal mindestens für eine Familie zusätzlich unser Soll erfüllt.
Ja.
Zusätzlich soll ich jetzt auch noch ein soziales Jahr machen. Also da schwillt mir der Kamm. So, also Antibabypille wurde zugelassen.
Ja.
Die Menschen, die rechnen konnten, haben gesagt, wir haben A, weniger finanziellen Aufwand, wenn wir uns auf eine Ein-Kind-Strategie einlassen.
Mhm.
B, wir haben selber mehr Freiheit. Heute heißt es Work-Life-Balance. In etwa.
Ja.
Und im Grunde genommen hat unsere Generation nichts anderes gemacht, als den politischen Rahmen anzunehmen und danach zu handeln.
Ja.
So, und daraus macht dieser Mensch, der wohlgemerkt, so habe ich es gelesen, ich setze jetzt mal zwei Gänsefüßchen, weiß nicht, ob es Tatsache ist, aber der selber gar nicht beim Bund war, der selber auch kein, meines Wissens, kein soziales Jahr geleistet hat. Er ist ein kluger Mann. Ja, vielleicht will er auch einfach nur provozieren, aber das ist ihm gehörig gelungen.
Ja, vor allen Dingen jetzt für Leute, die eventuell das Buch gar nicht lesen, weil es kann ja sein, dass er jetzt, weißt du, nur so ein paar Auszüge zur Provokation, damit die Leute das Buch kaufen. Aber das führt ja an vieler Stelle nicht dazu, dass die Leute das Buch kaufen und sich das wirklich durchlesen, sondern die unterhalten sich halt über diese Notiz, also diese Auszüge höchstens. Und dann kommt es dazu, dass halt eine Diskussion entsteht, die eventuell gar nicht darauf abzielt, was er vielleicht auch letzten Endes halt sagen wollte.
Naja, aber er hat genau diese Punkte immer wieder wiederholt. Das war jetzt kein einmaliges Interview, sondern er hat diese Punkte wiederholt und dann eben halt auch immer wieder mit dem Finger da reingepiekt. Und das, was ich jetzt sage, mag richtig oder falsch sein. Für mich ist ein Punkt in der Rentenkassenmisere, zwei Punkte gibt es sogar, die überhaupt nicht erwähnt werden.
Mhm.
Das erste ist, dass sich sämtliche Regierungen unserer wunderschönen Republik immer wieder in der Rentenkasse bedient haben.
Mhm.
Immer wenn es irgendwo knapp wurde, immer irgendwo eng wurde, in der Rentenkasse war ja Geld. Es wurde da genommen. Es handelt sich hier um etliche Milliardenbeträge.
Mhm.
So, wenn die oder wenn eine Regierung endlich mal dazu übergehen würde, dieses Geld zurückzugeben, wären wir schon mal ein großes Stück weiter. So, und das Zweite ist, wir haben 1989 die Wiedervereinigung erleben dürfen.
Hm.
War für mich ein großer emotionaler Tag, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte selber Tränen in den Augen und so weiter.
Nur, hast du erzählt letztes Mal auch, ne?
Ja. Nur, wenn sich dann ein führender Politiker unseres Landes hinstellt und behauptet, das würde uns alle nichts kosten, dann schwillt mir schon wieder der Kamm. Es ist definitiv so, dass wir mit diesem Ereignis sehr, sehr viele Rentenempfänger dazu bekommen haben, die aber vorher logischerweise, und das möchte ich auch nicht als Vorwurf aufgefasst wissen, nicht in unsere Rentenkasse eingezahlt haben.
Ja.
Dann nach so vielen Jahren sich hinzustellen und zu behaupten, eine einzige Generation ist schuld an der Misere, ist mir viel zu billig und ist auch unheimlich einfach. So.
Ja.
Ach, dass ich das mal sagen durfte.
Ne, ich finde es halt auch kurios, ehrlich gesagt, weil die Generation heißt Babyboomer. Babyboomer heißt ja, das ist die Generation, die nach der Nachkriegsgeneration angefangen hat, halt viele Kinder zu bekommen. Und
ja, aber nicht durchgängig.
Natürlich nicht durchgängig, aber das ist ja auch, das ist vielleicht statistisch einfach nur, dass man sagt, von wegen, da war was. Aber erstmal, der Punkt 1 ist ja, zu behaupten, von wegen, erstmal, die eine Generation ist an einem schuld, ist absurd, weil das System Schuld hat, weil Menschen nur in einem System funktionieren und leben und sieht genau, was du gerade sagtest, dass Menschen sich annehmen, was das System gibt und darauf basierend arbeiten und handeln. Und das andere finde ich problematisch, weil das war ja das, worüber wir uns auch schon mal unterhalten hatten bezüglich dieses sozialen Jahres, was eine Idee wäre für Rentner. Erstmal, die jetzigen Rentner haben alle sowas schon machen müssen in jungen Jahren.
Ja, also
Wehrdienst?
eigentlich ja, entweder Wehrdienst oder eben halt diese, wie hieß das noch? Ersatzdienst, Wehrersatzdienst.
Genau. Also es gab das für euch schon. Diejenigen, die das nicht machen müssen, sind die jetzigen jungen Leute. Und okay, da sind die ja jetzt mittlerweile auch so weit, dass sie mit Wehrdienst wieder eingeführt und so weiter, zwar erstmal auf freiwilligen Basis, aber
es ist was in Bewegung jetzt, ja.
Aber dass die Leute, die ihr Leben lang schon gearbeitet haben fürs Land und teilweise 40 Jahre halt eingezahlt haben in die Rentenkasse und so weiter, jetzt nochmal wieder rangezogen werden sollen, finde ich super. Wie nennt man das? Das ist nicht unwürdig, sondern, weißt du, das, was geleistet wurde, wird nicht gewürdigt, sondern es wird so getan, als ob es nicht genug war.
Ja, man bekommt den Eindruck, man hat versagt oder man hat einfach zu wenig gemacht. Man hat nicht auf andere Rücksicht genommen. Man hat also eigentlich alles Negative wird dann mit einem Mal über einen drüber weggeschüttet, obwohl man gar nicht weiß, warum.
Ja.
Denn was ich vorhin schon mal sagte, ne? Dieser Begriff Generationenvertrag ist für mich ein geflügeltes Wort, das irgendwann aufgeploppt ist und das immer für mich beinhaltet hat, ja, der Generationenvertrag sagt, diejenigen, die jetzt in Arbeit sind, zahlen ein für die, die eben nicht mehr in Arbeit sind. Dass diese Unwucht entstanden ist, ist ja nicht die Schuld derjenigen, die ihre Arbeit geleistet haben und jetzt eben halt ziehen. Vertrag heißt, ich habe irgendwann etwas unterschrieben. Ich habe mich verpflichtet, mit einem Vertrag eine bestimmte Sache zu leisten. Keiner aus unserer Generation hat irgendwann irgendetwas unterschrieben oder sich bewusst verpflichtet, daran zu denken, dass irgendwann junge Leute nachkommen, die auch Rente irgendwann haben wollen. Wenn 1957 schon mal darauf hingewiesen worden ist, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, warum ist es nicht möglich, bis heute auch zwischendurch mal zu sagen, so Leute, alle klugen Leute hier an den Tisch und jetzt müssen wir gucken, dass wir was anderes machen oder besser machen, anpassen, verändern. Passiert? Nein. Es wurde nur das Geld rausgenommen und dann wurde immer wieder gesagt, na, die Rente ist sicher. Ich habe den noch erlebt, den Menschen, mit dem.
Naja.
Der vor einem Plakat vor der Wahl zu irgendwas genau diesen Spruch immer wiederholt hat. Die Rente ist sicher. Und da war schon klar, wenn du dich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lässt.
Das ist ja auch sehr amüsant, dass tatsächlich dieser Ausspruch, dieser Satz, den kenne ich sogar noch aus Jugendjahren. Also ich weiß, dass das vor Jahrzehnten halt schon in der Diskussion war, dass gesagt wurde, sobald jemand sowas sagt.
Also diese Aussage und das Thema Rente, das begleitet mich mein ganzes Leben lang, seit ich in Arbeit bin. Und das wird euch weiterhin begleiten und die nachfolgenden Generationen natürlich auch. Verstehe immer wieder nicht, dass es in Deutschland nicht möglich ist, nicht nur im Rentenbereich, in ganz vielen anderen Bereichen auch.
Ja.
Und mal über den Tellerrand rausguckt, sich woanders orientiert und sagt, was machen die besser als wir? Es gibt genug Beispiele, vor allen Dingen in skandinavischen Ländern. Was machen die besser als wir? Was können wir für uns davon gebrauchen, übernehmen? Aber das geht ja nicht, denn witzigerweise gestern Abend habe ich eine Talkshow gesehen. Da saß ein Professor, ehemaliger Staatssekretär, und der sagte, es ist alles nicht möglich, weil wir in Deutschland immer alles besser, moderner machen wollen. Was rauskommt, ist unterm Strich immer, es wird nicht besser, es wird nicht schneller und es wird auch nicht moderner, es wird einzig nur teurer.
Ja.
Und das in allen möglichen Projekten. Und da, ja, tut mir die jetzige Arbeitsgeneration leid. Ist das die Generation Z oder was ist das?
Naja, das sind die Millennials und also wir sind so zwischen, also Millennials sind jetzt quasi, das ist ja meine Generation. Na, das sind die Hauptberuflichen, die Generation Z. Z ist jetzt geht in die Arbeit, ist jetzt an den Anfängen und die letzten Ausläufer von Generation X sind halt jetzt dabei. Ja.
Und die müssen es dann letztendlich ausbreiten. Da tut mir leid für die, aber ich bedauere das auch im Nachhinein, dass es so ist. Aber ich fühle mich nicht und in keinster Weise schuldig.
Ich muss an der Stelle auch, also meine Vermutung ist ja jetzt auch mit dieser Diskussion um soziales Jahr von Rentnern, das ist eine Sommerloch-Diskussion, ne? Denn ich habe davon das erste Mal.
Ich hoffe.
Ja, ich habe davon das erste Mal halt gehört, in England spannenderweise, als sie da im Morgenfernsehen anfingen, hier aus Deutschland kommt diese Idee. Ich hatte vorher, da habe ich gesagt, da redet doch keiner in Deutschland drüber. Und dann kam ich wieder aus dem Urlaub und dann ging das plötzlich in den Nachrichten los. Ich dachte so, oh mein Gott, die denken ja wirklich darüber nach. Das ist so eine absurde Idee. Leute, die ihren Soll erfüllt haben, offiziell, zu sagen, hier mach mal bitte noch mehr. Das finde ich wirklich absurd. Und ich hatte halt den Eindruck, dass, ja, okay, es ist natürlich jetzt gerade politisch nicht viel los, hier sind alle in der Sommerpause und so weiter. Und da kann man halt sowas auch mal raushauen und dann kriegt man auch Gehör, wenn man sowas raushaut. Und was ich gerade sagen wollte, genau, das war nämlich eine Diskussion, die ich mit einer Kollegin hatte vor kurzem auch. Was mir halt auffällt, in dieser Diskussion auch da jetzt wieder, von wegen die Generation Babyboomer sei schuld an etwas, sehe ich halt auch bei uns im System dieses, dass immer wieder geguckt wird, was kann die unterste Stufe tun oder was sollte die unterste Stufe tun oder was hat die unterste Stufe getan, damit das jetzt so ist, wie es ist, anstelle mal zu gucken, dass das eventuell ein Systemproblem ist.
Eben.
Und der Bürger selber in seinem kleinen Leben, der kleine Bürger, die kleine Familie oder die große Familie, die wir hatten damals, wir gucken doch nicht Tag für Tag, welche Auswirkungen unsere Handlung für die nächsten Generationen hat, im Großen und Ganzen. Jeder Mensch lebt doch sein Leben für sich in seiner kleinen Blase. Es ist ja doch eigentlich pauschal die Aufgabe von so einem Sozialstaat, dafür zu sorgen, dass der Rahmen funktioniert, in dem dieser Bürger lebt. Dafür wähle ich doch Leute dahin, damit die sich drum kümmern, dass die Struktur drumherum sitzt, damit wir ein vernünftiges Leben führen können.
Ja.
Und die gehen immer runter, die sitzen da oben in ihrem, was weiß ich, mit den tollen Diäten, die sie da verdienen, wenn sie so und so lange im Amt waren, und sagen so von mir, ja, aber ihr habt das jetzt so gemacht.
Es fehlt unseren Regierenden einfach der Draht zu den Bürgern.
Ja.
Deren Bedürfnisse, deren Ängste, deren alles das, was sie brauchen, wir haben schon so oft drüber geredet, es war früher einfacher. Da waren aber auch noch Politiker dabei, die wirklich geguckt haben, was ist jetzt notwendig fürs Land. Die selber irgendwann mal gearbeitet haben, und zwar als Handwerker oder was auch immer. Dieser Bezug von der Regierung zur Realität des Bürgers, das ist so weit weg und das betrifft nicht nur eine Partei, es betrifft alle Parteien, denn alle, die da sitzen, haben im Grunde ihr Schärflein im Trockenen. Denen geht's allen gut. Da muss keiner rechnen. Da muss keiner überlegen, warum ist jetzt die Butter mit mal fast 3 Euro teuer. Mhm. Nur um ein kleines Beispiel zu sagen. Und das fehlt mir. Mir fehlen Leute, die, mit denen ich mich identifizieren kann. Ja. Mit einem Helmut Schmidt konnte ich mich identifizieren. Mhm. Ja, zum Beispiel. Auch später mit einem Gerhard Schröder. Jetzt muss ich überlegen, damit ich den anderen nicht jetzt wehtue. Heute kann ich mich im Land mit Daniel Günther identifizieren, mhm, weil der, das ist Gott sei Dank jetzt noch von der anderen Fraktion. Ja. Aber da kann ich mich auch mit identifizieren, weil der schlicht und ergreifend redet wie ich. Mhm. Den verstehe ich. Mhm. Wenn dann da irgendwelche jungen Studierte kommen, die frisch von der Politikwissenschaften studiert haben und die dann direkt auch ein Bundestagsmandat bekommen, wodurch auch immer, Entschuldigung, geh doch erstmal wenig, mach du dein soziales Jahr und zwar als Lehrling.
Das wäre nämlich der Punkt, weißt du, dass die Leute, jeder, der in die Politik will und über Leute bestimmen will, die einfache Bürger sind, Mitarbeiter irgendwo sind, sonstiges, ein ganz einfaches, nicht einfach, aber so ein Standardleben führen, die sollten alle 1, 2, 3 Jahre sollten die in dieser Schicht einmal leben.
Und zwar auch ohne Zusatzeinkünfte.
Richtig, um zu gucken, wie das ist. Dass sie ein ganz normales Gehalt kriegen, ganz einfach, ganz Standard, so mittelmäßiges Leben für Leben, so mittelschichtmäßig. Die müssen ja gar nicht leiden, sondern die sollen einfach in der Mittelschicht einmal leben. Und einmal mal gucken, was betrifft die Leute jeden Tag? Was beschäftigt die Menschen? Was brauchen die Menschen? Und an dem Punkt dann eventuell ansetzen.
Ja, ganz genau.
Ja.
Und zwar die Realität kennenlernen. Nicht einfach nur, was habe ich jetzt von meinem Dozenten oder von meinem Professor gehört, der mir da die Politikwissenschaften dann nahegebracht hat und dann gehe ich ins Parlament und ich töne groß rum.
Ja, ich weiß gar nicht, was der Günther vorher gemacht hat. Aus welchem Stall der kommt, in Anführungsstrichen. Aber bei dem Daniel Günther zum Beispiel, der hat mich halt während der Corona-Zeit überzeugt. In der Art und Weise, gerade in der ersten Krisenzeit, wo er halt auch mit völlig ungeschorenen Haaren, weil er halt auch nicht zum Friseur gegangen ist, sich vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, Leute, wir machen das jetzt so, wir müssen das jetzt so machen. Und er war so, ja, ich habe ihn verstanden. Ich habe verstanden, warum er das macht, warum er das sagt. Ja. Und egal woher, also was sein Vorlauf war, ob er vielleicht auch studiert hat und dann direkt in die Politik, das weiß ich nämlich gar nicht. Aber da, im Krisenmanagement, hat er mich überzeugt.
Ja, und genau das ist der Punkt. Um nochmal eben einmal kurz auf das soziale Jahr für Rentner zurückzukommen, möchte ich persönlich auf diesem Weg auch wirklich mal Danke sagen an die ganz, ganz vielen freiwilligen Helfer bei den Tafeln, bei den Pflege, im Hospiz, Feuerwehr, wo auch immer, die eine ganz große Arbeit leisten. Und seitdem ich, jetzt muss ich sagen, sage ich es auch mal, seitdem ich selbstpflegende Person bin, weiß ich auch, welche Sorgen man sich über sich selber mal anfängt zu machen, weil das kann dann ja selber auch irgendwann mal passieren. Ne? Wie gesagt, seitdem ich dieses mache, weiß ich, mit welchen Gedanken sich auch andere Rentner und ältere Menschen quälen und wo sie mitgehen müssen und was die jeden Tag leisten. Denn es ist ja nicht so, dass jeder Rentner jetzt nur auf der Couch sitzt und da seine Zigarre oder seine Pfeife schmückt. Na? Ja. Es ist nicht so.
So.
Ja, das ist etwas, was mich auch die ganze Zeit immer schon wieder so wo ich gesagt habe, oh, ich möchte einmal das Ganze aussprengen.
Was mich jetzt in meiner Position immer wieder halt stört, ist, dass man, wenn man sich drüber unterhält und auch gerade mit Menschen, die selber in dem System leben oder auch in dem System, mit dem System umgehen, es gibt so viele gute Ansätze und gefühlt werden die immer totgeredet und dann passiert halt nichts. Mhm. Und es dauert so lange, bis sich mal was verändert. Auf der einen Seite verstehe ich, warum das System starr sein muss, dass es nicht sofort umstürzbar ist. Das ist ja auch in sich logisch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass unser System, jedenfalls so laienhaft, wie ich das verstehe, so aufgebläht ist an bestimmten Stellen, dass es genau das, was du sagst, dass der Kontakt zwischen dem, was leiten soll und dem, was geleitet wird, nicht mehr vorhanden ist. Das ist irgendwie mal kaputt gegangen, abgeschnitten worden, sonstiges. Es ist so ein richtiger Disconnect da.
Ja, die Distanz ist zu groß.
Ja.
Es ist, man hat den Eindruck, auch wenn man, so wie ich, wirklich regelmäßig die Nachrichten verfolgt, auch politische Sendungen sich ansieht, nicht nachvollziehbar, dass es bei denen, die einen Eid leisten, für das Volk da zu sein, für das Parlament da zu sein, sich verpflichten. Da haben wir eine Verpflichtung, nicht beim Generationenvertrag, sondern da ist eine Verpflichtung, wenn einer einen Eid leistet, zum Wohle des Volkes zu handeln. Warum ist es dann nicht möglich, dass diese Menschen, die ja angeblich so klug sind, Dinge auf den Weg bringen, die unser Land voranbringen, die unsere Bürger helfen, die den sozial Schwachen helfen und nicht darüber streiten, dass diese 5, 6, 7, vielleicht 10%, die Bürgergeld bekommen, dass denen auch noch das Letzte weggenommen wird. Das kann nicht sein. Die haben eine Verpflichtung dem Volk gegenüber. Was tun sie aber? Sie beschimpfen sich und diese Beschimpfungen werden immer schlimmer. Die haben längst das gute alte Niveau verlassen.
Ja.
Ich kenn noch Debattenkulturen zwischen Franz Josef Strauß, Willy Brandt und so weiter.
Ja.
Und da habe ich mit Vergnügen davor gesessen, weil ich geahnt habe, dass hintenrum die alle an der Theke stehen, sagen, so, dann haben wir jetzt gut gemacht und jetzt müssen wir Lösungen finden.
Ja.
Ne? Das haben die mir vermittelt früher. Heute, die können ja nicht mal vernünftig miteinander reden.
Nee.
Wenn einer etwas vorschlägt, nö, will ich nicht, lehne ich ab. Bums, blockiere ich. Bums. Ja. Wie geht's denn dann weiter? Weil kein Gegenvorschlag kommt. Und das ist nicht in Ordnung, das ist auch nicht tragbar.
Nee, und dann versinken die halt in ihrem eigenen Sumpf und bleiben auf der Stelle stehen und trampeln auch die ganze Zeit auf der Stelle.
Ja.
Und es geht nicht voran und den Menschen geht's schlechter.
Und den Menschen geht's schlechter, ja, natürlich. Ja. Dass diese Schuldenberge da sind, ist unbestritten, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Wo die jetzt auch hergekommen sind, auch das. Dafür haben wir Statistik, Bundesstatistik und wie das alles heißt, die da ihre Zahlen immer wieder zusammentragen, die wissen, woher das kommt. Aber um das Ganze dann nochmal eben in Form von diesem hochwissenschaftlichen Menschen, der da sein Buch geschrieben hat, dann rauszuposaunen, dass eine bestimmte Generation für alles zuständig und schuld ist. Entschuldigung, also das ist für mich eine ganz große Lachnummer.
Ja, weißt du, es gab vor ein paar Jahren, gab es mal, auch, ich glaube, das war auch zur Sommerzeit halt, gab es die Schlagzeile, die Millennials sind schuld daran, dass der Immobilienmarkt zusammenbricht. Die Millennials töten den Immobilienmarkt, hieß es.
Okay, das habe ich nicht verfolgt.
Ja, das war vor ein paar Jahren, das ist noch nicht allzu lange her, aber da hieß es mal, das war damals die Schlagzeile und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so eine Sommerpausenschlagzeile war. Und da ging es halt darum, dass gerade Millennials eher dazu tendieren, auf Reisen zu gehen und sich ein Haustier zuzulegen und dann in einer Mietwohnung bleiben und sich halt keine Immobilie zulegen. Und dann kam halt aus dem Volk heraus, aus den Millennials heraus, so von wegen, Entschuldigung mal. Wir haben nicht den Immobilienmarkt in Angriff genommen. Wir haben leider nur festgestellt, dass für uns Immobilien nicht mehr kostengünstig sind oder nicht mehr, wir können uns das nicht mehr leisten, uns ein Haus zu kaufen. Die sind so teuer, dann sagen wir lieber, okay, wir haben ein schönes Leben ohne große Schulden, ohne großen Kredite und haben ein nettes Leben und haben halt immer mal was Schönes von unserem Geld, anstelle da, wer weiß, was für Kredite aufzunehmen, weil ihr das mit den Zinsen und dem ganzen Kram so teuer macht.
Weil die Rahmenbedingungen nicht hingekriegt haben.
Richtig. Und da war halt auch so dieses von wegen, ihr seid schuld das und die Schuldigen in Anführungsstrichen saßen da, Moment mal, aber es liegt doch daran, dass das System nicht in Ordnung ist. Wir können ja nur machen, wir können ja nur mit dem arbeiten, was da ist.
So.
Nee, und deswegen, also wenn die Banken da halt mit ihrem Geld spielen und wenn der, weißt du, der, keine Ahnung, hier an der Börse und der ganze Kram, was da alles mit reinspielt. Und du als kleiner Bürger sagst, ja, sorry, aber so ein 500.000 Euro Haus Bungalow kann ich mir leider nicht leisten. Dann kannst du mir doch nicht die Schuld dafür geben, dass ich mir das Haus nicht kaufe.
Und da sind wir ja genau bei derselben Situation wie bei den Babyboomern. Und deswegen glaube ich, können sich die Millennials und die Babyboomer ganz gut unterhalten.
Ja.
Weil sie die gleichen Probleme haben.
Ja, und das, da finde ich wiederum ganz, ganz interessant, dass das häufig passiert, dass irgendwo gesagt wird, eine Generation hat dies und jenes gemacht. Und dann die Generation sitzt da und sagt, Entschuldigung, was habe ich denn jetzt damit zu tun?
Ja,
wo es
genau.
Weiterhin das System bleibt, wo es hakt. Und wenn das System sich mal überlegen würde, die klugen Leute, genau wie du sagst, die klugen Leute sich an den Tisch setzen würden und die klugen Leute mal darüber sprechen würden, was an welchen Stellen, an welchen Schrauben man drehen könnte,
ja,
dann würden die Millennials auch wieder, wir würden die Millennials auch wieder Häuser kaufen. Und dann bräuchten die Babyboomer keine Schuld übernehmen für irgendwas, was sie gar nicht getan haben. Und die nächsten Generationen könnten ein bisschen entspannter in die Zukunft blicken.
Ja, und da, wie gesagt, also alles das, was mir schon so lange auf der Seele liegt, habe ich jetzt mal so ganz im Schnelldurchlauf mal eben rausgehauen. Ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass das auch vom Zeitraffer, von den Abständen einigermaßen gepasst hat. Aber es ist schon interessant, wie gesagt, diese Millennial-Geschichte ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, wie ähnlich die Situationen dann sind.
Genau.
Und was ich immer wieder so verblüffend finde, es sind ganz häufig Menschen, die selber diese sozialen Aspekte überhaupt nicht geleistet haben, genau darauf beharren und da reinpieken und das sind die Menschen, die den Finger heben und sagen, so, guck mal, die sind schuld.
Mhm.
Weil deren Verhalten nicht gestimmt hat.
Ja.
Ich dachte, mir fällt alles aus dem Gesicht, ne?
Ja, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja daran auch, weißt du, von wegen, wem bringt das was, jetzt so viele Jahre später jemandem die Schuld zuzuschieben? Das ist ja, ja das
Einzige. Wem bringt das was, weil sein Buch wird promotet, ne?
Klar, er kriegt Kohle dafür, ne? Aber im Endeffekt, das Erste, was du als Lehrer lernst in deiner Ausbildung oder in deiner Praxisausbildung dann hinterher, ist lösungsorientiert zu arbeiten.
Ja.
Besonders in Konfliktsituationen. Es geht gar nicht unbedingt um Unterricht selber, sondern wenn du in Situationen mit anderen Menschen bist und dann halt da einen Konflikt aufträgt, der mag so klein sein, wie er ist, wie er möchte. Aber letzten Endes geht es immer darum zu sagen, okay, welche Lösungsansätze haben wir? Weil zu gucken, wer schuld an was ist, das bringt nie irgendjemand was. Und das ist meine wirklich interne feste Überzeugung. Zu gucken, wer an der Sache schuld ist, ist völlig Wumpe. Die Lösung ist notwendig. Und da ist nämlich auch der Punkt, wenn es dann um Konflikte geht, wo jemand halt guckt, von wegen, wir können, ich übernehme gerne die Schuld. Ich kann gerne sagen von mir, ja, okay, dann war ich da, sorry, tut mir leid, wenn das mein Kommunikationsfehler war. Wie können wir es denn jetzt lösen? Das ist die Frage.
Wie geht's jetzt weiter?
Ja.
Und vor allen Dingen, was ich auch vermisse, ist in der Politik vor allen Dingen die vernünftige Streitkultur. Streiten ist ja okay. Streiten ist wichtig. Man muss streiten. Mhm. Man muss die Positionen vertreten können. Aber genau das, was du gesagt hast, warum kommen keine Lösungen dabei raus?
Weil die Leute so verharren auf, ich habe Recht und du nicht.
Eben.
Du darfst anderer Meinung sein, wenn du sie vernünftig begründest und erklärst, können wir eventuell sogar auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber solange wir zusammenarbeiten müssen, müssen wir einen Konsens finden. Müssen wir einen Kompromiss finden. Müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht hier stehen bleiben, sondern den Schritt weitergehen können.
Eben. Das ist nicht gegeben.
Ja, und dass ich das bei meinen Schülern, auch bei den Kleinen, sehe, wie das funktioniert, wenn man das vernünftig mit denen bespricht und wenn man das übt und dann in irgendeine Debatte im Bundestag guckt und sich denkt von wegen, sag mal, habt ihr das nie gelernt? Natürlich haben die das gelernt, aber die machen es nicht.
Nee, man hat manchmal das Gefühl, da sitzt ein großer Haufen Menschen in einem Sandkasten und beschmeißen sich gegenseitig mit Sand.
Ja, ganz viele Kleinkinder.
Du hast mein Schüppchen, ich will es wieder haben.
Genau.
Na? Das ist doch albern.
Ja, aber dann weißt du, ich will das aber nicht.
Hm, weil ich habe recht.
Ja.
Und du nicht.
Genau, weil ich will so.
Ja.
Naja.
Ja.
Ja.
Siehst du.
So, und das passiert, wenn ich dich trigger.
Ja, das ist wohl wahr. Gut. Alles klar.
Ja, das war unser Wort zum Samstag Bürgermeisterstät.
Ich werde jetzt den Rest des Wochenendes nicht mehr über diese Thematik nachdenken, hoffe ich.
Naja, aber wir können ja mal gucken, was dann eventuell in 2 Wochen dich triggert, damit du wieder mit mir redest.
Ich hoffe, wir reden vorher nochmal. Ne?
Mal schauen. Ja, aber dann ohne Publikum erstmal.
Ja, ja.
Mit Publikum.
Nur mit einem Bier.
Ja, und mit Publikum erstmal in 2 Wochen. Dann wieder bei der Bürgermeister Diät.
Alles klar.
Euch allen noch einen schönen Samstag.
Viel Spaß noch und lasst es euch gut gehen.
Genau.
Trotz allem.
Und lasst euch nicht ärgern. Bis dann.
Tschüss.